Aufzeichnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herzbellt, das Interview. Solltest du die Mein Herzbellt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne einmal kurz vor. Die Mein Herzbellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen in den Bereich Tierschutz und stellen Novitäten sowie Bücher, die unbedingt in euer Bücherregal gehören, vor. Heute haben wir die bekannte Hundetrainerin und Buchautorin Sonja Mayburg zur Gast. Hallo Sonja!
Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, weil jetzt wir nehmen das Interview ja vormittags auf. Ich freue mich total, dich zu sehen und freue mich sehr, dass ich da sein darf. Guten Morgen, grüß dich!
Liebes, ein Thema, was wir heute vorstellen, das neue Buch von dir, Lass das. Das ist ja ein sehr provokanter Titel, aber ich denke, jeder Hundehalter hat schon einmal zu seiner Fellnase gesagt, jetzt lass das doch bitte. Das heißt, unser heutiges Thema, Grenzen setzen und das Ganze freundlich. Wieso liegt dir dieses Thema so am Herzen?
Ja, weil es andauernd vorkommt, ne? Also ich habe jetzt tatsächlich gerade heute Morgen noch eine E-Mail bekommen von einem Herrn, der um ein Online-Training gebeten hat. Das ist ja jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, ist ja auch immer noch Lockdown-Zeit, ne? Und hat einen jungen Hund, einen jungen Rüden, der ist jetzt, ich glaube, 7 Monate alt, also auch so dieses typische Alter, wo er halt anfängt, andere Hunde schon mal aufzumischen oder wenn man ihm sagt, jetzt hör mal auf, und dass er dann anfängt, vielleicht mal rumzuschnappen oder zu bellen oder sowas. Und er schrieb dann ganz verzweifelt, ich brauche ganz dringend einen Termin, weil das ist doch alles nicht normal. Und ich lese mir das durch und denke, ja doch, ist eigentlich alles völlig normal, das ist halt so ein typischer Jungspund, ja, so, dem schießt jetzt vielleicht gerade Testosteron ein, und aber es kommen direkt zu diesen Schubladen, dass er dann schreibt, so, ja, wir müssen das sofort korrigieren, er akzeptiert keine Grenzen, er ist stur und sowas, und da denke ich mir, ja, das sind aber genau die Schubladen, die wir die Hunde dann gleich stecken, nur weil sie irgendwas machen, was wir nicht gut finden in dem Moment, was für die Hunde aber völlig normal und selbstverständlich ist. Und das kommt ja andauernd vor, ob mein Hund da jetzt die Katze jagt oder ob der mich anbellt und ich will das gerade nicht, ob der zur Begrüßung an mir hochspringt, ob der draußen irgendwas frisst, was er nicht soll, ob der an der Leine zieht, ob der nicht kommt, wenn ich ihn rufe, wenn er in irgendeiner Form ungehorsam ist, und ich setze das jetzt extra mal in Anführungszeichen, ja, dann sagen wir direkt, wir müssen jetzt Grenzen setzen ohne Ende und versuchen, den Hund halt in seinem Tun irgendwie einzuschränken. Das klappt halt aber nicht immer.
Und das heißt, du hast dich in deinem Buch diesem Thema gewidmet. Jetzt habe ich noch gar nicht nachgefragt, wieso kannst du das? Ich weiß, du bist Hundetrainerin und Buch. Wir kennen uns ja auch schon über viele Jahre, aber vielleicht kennt dich der ein oder andere Zuschauer nicht. Das heißt, wer bist du eigentlich, dass du das so zu deinem Herzensthema gemacht hast? Bitte stell dich doch einfach mal vor für die Leute, das fiel mir jetzt gerade ein, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten.
Ja, logisch, da gibt es sicherlich genügend Leute. Ja, also mein Name ist Sonja Mayburg. Ich wohne hier so quasi mittendrin in Bayern. Wie man auch hört, ich komme ursprünglich nicht aus Bayern, sondern halt mehr so aus dem Rheinland da oben. Ne? Und ich bin schon sehr lange Hundetrainerin. Also eigentlich so seit, lass mich nicht lügen, ich glaube 1996, 98, irgendwie so um den Dreh rum. Dann habe ich so langsam angefangen mit dem Hundetraining, habe vorher aber auch schon ein bisschen was gemacht, so in Vereinen und sowas. Und ja, das ist, ich kann's, mir fällt es immer wahnsinnig schwer, so über mich selbst zu sprechen und sagen, ey, guck mal, wie super, super toll ich bin. Also ich mache das schon sehr lange. Ich habe früher ganz anders gearbeitet, nämlich über dieses typische Grenzen setzen, über Einschüchterung und Schmerzen natürlich. Also ein Leinenruck oder Stachelhalsband oder sowas, das tut weh. Soll es ja auch, sonst würde der Hund sein Verhalten ja nicht ändern wollen, logischerweise. Ne? Das heißt, ich komme aus einer sehr unschönen Gegend der Hundeerziehung eigentlich, aber ich habe dann auch so, seit ich angefangen habe, wirklich andere Leute zu trainieren, bin ich wirklich hingegangen und bin dann auf die positive Verstärkung, also nettes Hundetraining. Das ist ja, wir verstärken ja nicht nur, sondern wir strafen ja durchaus auch, aber wir strafen halt nicht über Einschüchterung oder Schmerzen oder sowas, ja. Und ja, ich mache es einfach schon sehr lange. Also ich gebe viele Seminare und ich habe schon viele, viele Hunde und HundehalterInnen erlebt und bekomme natürlich auch sehr, sehr viele Rückmeldungen für meine Bücher und über Hey Fifi, ne? Also Hey Fifi, das ist so unsere heyfifi.com, unsere Online-Plattform, auf der wir ganz viel mit ganz vielen verschiedenen Trainern und Trainerinnen auch hingegangen sind und haben da ganz viele Videos gedreht und Interviews gedreht und Artikel gesammelt und sowas. Also das ist wirklich wie so eine Wissensdatenbank. Und es kam aber tatsächlich dann irgendwann wirklich mal der Gedanke, es kommt immer mal wieder auf dasselbe raus, wenn es um Fehlverhalten geht. Muss ich mal gucken, woher kommt das denn? Kann der Hund das überhaupt verändern? Was muss ich verändern? Aber da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal im Einzelnen zu. Aber es kam irgendwann der Gedanke, ey, das gibt so einen roten Faden. Es gibt so einen roten Faden, wo man sich so ein bisschen langarbeiten kann, wenn man das Gefühl hat, eigentlich würde ich ihn jetzt am liebsten an die Wand nageln.
Das tun wir natürlich nicht, aber genau das ist der springende Punkt. Was du auch angesprochen hast, Training mittels positiver Verstärkung bedeutet nicht, dass wir die berühmten Wattebauschwerfer sind und schlicht und ergreifend dem Hund alles durchgehen lassen, weil wir wissen beide, Grenzen bedeuten auch Sicherheit. Wieso sollte ich dem Hund denn in welchen Situationen Grenzen setzen? Bedeutet das zum Beispiel, du weißt, wir wohnen hier, ich sage mal, wo Jesus seine Latschen verloren hat, 100 Meter weiter. Wenn mein Hund mal bellt, weil der Postbote tatsächlich zu uns kommt, dann interessiert es hier niemanden, weil in der Regel außer mir hört das niemand. In der Stadt wird das anders aussehen. Das heißt, muss ich denn da die Grenze setzen, wenn mich das nicht stört? Oder muss ich als verantwortungsvoller Hundehalter eine Grenze setzen, weil ich vielleicht die Umwelt schützen möchte? Vielleicht magst du da einfach mal was zu sagen.
Ja, also man muss ja grundsätzlich, so wie du eben schon sagtest, ne, also Training, also nettes Hundetraining, indem ich den Hund dann nicht einschüchtere oder ihn wehtue oder ihn erschrecke oder sowas, bedeutet halt nicht, dass ich keine Grenzen setze. Natürlich, ne, logisch, völlig klar, ohne Grenzen geht es nicht, weil ich möchte ja mit meinem Hund irgendwie zusammenleben. Und wenn der halt ständig das macht, was er möchte, geht das ja nicht immer mit dem überein, was ich möchte und mit dem, was gut ist. Ne? Also die Frage ist halt nie, ob ich Grenzen setze? Ja, selbstverständlich. Die Frage ist halt nur, wie ich es mache.
So, und wenn welche das oder, also sind die Grenzen variabel? Ich denke, die Art, wie wir da hinkommen, vielleicht eine Grenze zu setzen, die kann man lernen. Nur die Grenze, die ich vielleicht als Hundehalter setzen möchte, die ist von Mensch zu Mensch und Hund zu Hund variabel, richtig?
Ganz genau. Also das ist ja total individuell. Erstmal, also grundsätzlich muss man sagen, ich muss immer dann Grenzen setzen, ganz grundsätzlich, wenn der Hund sich selbst oder andere gefährdet. Also das muss man sagen, da muss ich immer, ich kann den nicht draußen ständig alles fressen lassen, weil es kann eben irgendwie sein, dass mal was dabei ist, das er nicht verträgt. Ich kann den nicht frei laufen lassen, wenn ich weiß, um die nächste Ecke kommt irgendwie ein anderer Hund und meiner hat ein Problem damit, dann habe ich eine Beißerei. Ich kann den nicht einfach irgendwie 30 Zentimeter an anderen Leuten vorbeiführen, wenn ich weiß, der beißt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, das geht, da muss ich was tun. Das geht nicht. Ich kann hingehen und sagen, ja, dann verhindere ich die Situation. Das ist auch völlig in Ordnung. Bleibt. Es gehört auch zum Grenzensetzen mit dazu, dass ich Situationen vermeide, ja, wo ich dann sage, ja gut, wenn dazu geht, dann mache ich es halt so. Aber grundsätzlich, also da, wo der Hund sich selbst oder andere gefährdet, muss ich eine Grenze setzen. Der Rest ist eine Frage der persönlichen Genervtheit, des persönlichen Erregungsniveaus, ja. Also wenn meine Hunde durften viele Dinge, die andere Hunde nicht durften, ja. Wenn es jetzt an der Tür läutet und drei Hunde waren ja bei mir früher, die machen drei Hunde einen Mega-Krawall, hat mich das jetzt persönlich vielleicht was genervt, aber nicht so, dass ich sage, okay, wir müssen das jetzt unbedingt üben. Und da ich halt auch hier wohne, muss ich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und dann ne, die Nachbarn, also wir wohnen hier nicht in einem Mehrfamilienhaus oder sowas, ich denke, okay, das geht. Na, das kann ich mir überlegen, will ich das üben oder will ich das nicht üben? Oder gibt es vielleicht Dinge, die mir wichtiger sind? Ja, also das ist so eine Sache, ne, wo ich denke, Frage der persönlichen Genervtheit. Aber wenn es halt dann schon andere massiv nerven, die in ihrer Lebensqualität davon massiv beeinträchtigt werden. Dann
also du meinst die Umwelt in dem Falle?
Genau, zum Beispiel eben in einem Mehrfamilienhaus und ich habe einen Hund, der jedes Mal anfängt zu schreien, nur weil mal vorne einer an der Tür vorbeiläuft. Wir reden jetzt noch nicht mal davon, dass einer klingelt, sondern wenn im Treppenhaus unten die Haustür aufgeht, da gibt es ja schon Hunde, die sitzen am Flur. Ja, und wenn dann natürlich das Baby über mir aus dem Bett fällt und das regelmäßig, dann sind die Leute natürlich nicht amused. Ist ja klar. Ja, und da denke ich mir, da muss ich ja vielleicht dann doch mal was ändern. Ne? Auch wenn es mich vielleicht nicht stört, aber wenn ich im Frieden mit meiner Umwelt leben möchte, macht es da vielleicht auch Sinn.
Aber das heißt, es gibt sozusagen drei Arten. Einmal die Grenze, die ich setze, weil ich meine Umwelt in welcher Form auch immer schützen möchte. Die Grenze, die ich setze, weil ich meinen Hund von der Umwelt schützen möchte und die Grenzen, die ich setze, weil mir das Verhalten auf den Keks geht. Sage ich jetzt einfach mal ganz lapidar. Das heißt, das muss ich erstmal überlegen und in Bezug auf Umwelt und Schutz des eigenen Hundes bin ich natürlich nicht so variabel, wie wenn ich sage, oh ja, eigentlich stört es mich nicht, wenn der Hund wuff, wuff, wuff macht, weil hier wohnt niemand, dann lass ihn doch halt bellen. Jetzt ist natürlich eine Frage, vielleicht kommt es eigentlich auch in deinem Training vor. Manche Sachen nerven auf der einen Seite den Hundehalter, aber eigentlich ist das ja süß. Ne? Eigentlich ist es ja süß, wenn der Hund, keine Ahnung, ein Handtuch ständig aus dem Badezimmer klaut oder die Toilettenrolle, um Gottes Willen, die ist ja jetzt momentan so ganz wertvoll, eine Toilettenpapierrolle zerfetzt oder auf die Eckbank springt und sich klammheimlich ein Brötchen vom Tisch klaut. Das sind dann solche Sachen, wo man auf der einen Seite, wie du so nett sagtest, boah, denkt, ey, das hat er jetzt schon wieder gemacht. Und auf der anderen Seite man vielleicht doch innerlich lacht und sagt, guck dir den kleinen Stibitzer mal an. Das heißt, wie streng sollte denn eine Grenze eingehalten werden? Also eine Grenze ist für mich was, du kommst nicht, hier ist Schicht im Schacht und da ist Schluss. Aber wenn ich innerlich lachen muss, vielleicht nicht jedes Mal, ja, und irgendwann nervt es dann doch. Das ist dann ja natürlich, wir sind alle nur Menschen und machen Fehler, aber das ist für den Hund vielleicht ja auch schwierig einzuschätzen. Wann lacht sie darüber, wenn ich das Filet klaue? Und wann sagt sie, ey, pass mal auf, mein Freund, das war das Einzige, was ich heute zu essen bekommen hätte.
Ja, der Kühlschrank leer ist, ne? Ist schwerer, was abzugeben. Ne? Ressourcenverteidigung und so. Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich es mir selbst überlegen kann, natürlich, ne, will ich diese Grenze setzen oder nicht. Und genau das sollte ich auch tun. Ich sollte mir überlegen, ist es mir jetzt wichtig genug, das zu üben oder lasse ich es? Aber wenn ich es lasse, weil ich schon innerlich merke, oh, da ziehe ich sowieso nicht durch. Weil es ist ja schon niedlich, ne, wenn er dann so an mir hochspringt und ja, manchmal habe ich halt Pech und die Pfoten sind dreckig. Ne? Oder ne, wenn ich was auf den Tisch stelle und der geht auf die Eckbank und ich so, ja, ist das ja doch ganz lecker. Wenn ich das halt eigentlich ganz süß finde, dann ist, glaube ich, das erste Mal wichtig, dass es mir bewusst wird. Und das ist mir dann auch bewusst. Und wenn es mir bewusst wird, dann kann ich mich auch bewusst dazu entscheiden, okay, ich muss jetzt echt daran arbeiten, weil meistens nervt es mich ja doch. Oder ich bin mir bewusst, na, dann mach ich nicht. Und wenn es den Hund nicht gefährdet und mich nicht wirklich gefährdet und nicht wirklich das letzte Filetstück aus dem Kühlschrank war, dann kann ich ja dann auch wirklich sagen, nee, also ich glaube, wenn es dann mal das Filetstück erwischt, dann muss ich halt damit leben. Das kann ich dann nicht dem Hund irgendwie hinschmieren und sagen, so, du bist jetzt so ein Arsch, weil jetzt hast du das mal so gemacht, dass es mich nervt. No, sondern dann muss ich halt sagen, nee, ich wollte die Grenze nicht setzen und ich habe das bewusst so gemacht. Und wenn ich halt nicht will, dass das letzte Filetstück klaut, ja, dann muss ich es halt im Kühlschrank lassen, bis ich es brauche.
Ab wann setze ich denn Grenzen? Ich finde dieses Beispiel mit dem Hochspringen schön. Wie du weißt, wir hatten 5 deutsche Doggen und wenn die 85 Kilo anspringen, dann bleibst du nicht auf den Beinen. Das ist einfach so. Das spreche ich aus Erfahrung. Ja? Aber die Frage ist, wenn so ein kleiner Welpe von, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Kilo und die hat eine Dogge schnell, mal an dir hochspringt, dann will man ja so innerlich eigentlich das Kind nicht wegschicken, ne? Weil man weiß ja nicht, was da so passiert. Das heißt, habe ich denn die Chance, A, eine Grenze zu setzen bei einem Verhalten, wo ich weiß, wenn der Hund erwachsen ist, könnte die zu einem Problem werden? Muss ich die dann sofort setzen? Oder habe ich vielleicht eine Schonfrist? Ich weiß nicht. Also das ist, du merkst, was das selber für mich für ein Zwiespalt ist. Aber wie gesagt, bleiben wir mal bei dem Anspringen. Es muss keine Dogge sein. Es reicht, wenn dich ein total eingesauter Dackel mit deiner weißen Hose anspringt. Es muss kein großer Hund sein. Es kann aber einfach sein, dass es in dem Moment sowas von nicht passt. Das heißt, sollte ich mir als verantwortungsvoller Hundehalter vielleicht schon vorher überlegen, was der Hund definitiv nicht tun sollte. Weil an mir hochspringen kann ich auch vielleicht noch akzeptieren. Wenn der den Nachbarn anspringt, findet der Nachbar das vielleicht nicht witzig oder unterscheidet der Hund, okay, Frauchen darf ich anspringen, aber die Nachbarn nicht. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, oder?
Ja, wobei, das kann ein Hund schon unterscheiden. Nach dem Motto, bei mir darf er und beim Nachbarn nicht, weil das ist ja eine unterschiedliche Trainingssituation, wenn ich sowas übe. Ich müsste es aber halt nur konsequent üben. Es ist ja nicht so, dass ich nicht Lebensumstände und Vorlieben und sowas im Laufe eines Lebens ändern könnten. Und Lernen dauert ja Gott sei Dank ein Leben lang. Das heißt, wenn ich das beim Welpen super niedlich finde, wenn der mich anspringt, heißt das nicht, dass ich nicht beim Erwachsenenhund, wenn ich es halt freundlich mache, ja, hingehen kann und sagen, ich glaube, jetzt ist das nicht mehr so doll. Oder dass ich nicht ein Signal aufbauen kann, sagen, okay, jetzt darfst du mich anspringen und jetzt mit einem anderen Signal, jetzt geht es nicht. Also ich bin da schon variabel und flexibel. Es sollte aber natürlich klar sein, wenn ich jetzt nicht so eine endgültige Grenze habe und sage, nee, sowas geht nie, dass es für den Hund nicht vielleicht einfacher ist, das einfach so abzuspeichern, anstatt jedes Mal zu überlegen, muss ich jetzt, darf ich jetzt oder darf ich nicht? Weil es kann so ein Hund auch verunsichern, ja. Aber grundsätzlich habe ich die Wahl, dass ich sage, okay, in den bestimmten Situationen geht das, in denen nicht. Ich muss es nur dem Hund so kommunizieren, dass er das versteht und dass er da eben nicht unsicher reagiert oder eben denkt, gilt das jetzt, gilt das nicht? Ach, egal, ich mache es jetzt einfach.
Ja, ich weiß, halt du bist ja auch im Bereich Tierschutz sehr aktiv und unterstützt da die Leute, die praktisch ja mit den Hunden arbeiten müssen. Wenn jetzt ein Tierschutzhund kommt, du weißt, wir haben auch nur Notnasen und das ist immer so ein kleines Überraschungspaket. Wenn du einen schon älteren Hund aus dem Tierschutz bekommst, du weißt ja nicht, Vorgeschichte, die ist im Übrigen auch völlig irrelevant, weil wir starten ja nun da, wo ich den Hund habe. Habe ich denn da auch Chancen, Grenzen zu setzen und zu sagen, pass mal auf, das geht nicht? Und sollte ich das vielleicht tatsächlich schon von Beginn an machen oder sollte ich dem Hund, ich nenne es jetzt mal laienhaft, Schonfrist, so die ersten 8 Wochen gewöhnlich erstmal ein und danach beginnen wir mit dem Training? Wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch ein Hund, der aus dem Tierschutz kommt, bei mir daheim die Spielregeln kennenlernt. Ja, natürlich. Also das ist überhaupt keine Frage. Das kann der auch lernen. Das ist halt jetzt eine neue Situation, neue Spielregeln. Er kriegt sie ja nett beigebracht. Ich gehe ja nicht hin und haue ihm ein paar runter, wenn er irgendwas macht, was ich nicht möchte. Ja. Und wenn ich das mache und ich mache es auf eine nette Art und Weise, ist das auch eigentlich kein Problem, wenn ich im Tag 1 damit anfange. Ja, solange ich es freundlich mache und Rücksicht auf den Hund nehme und das so mache, wie der Hund es annehmen kann. Denn das ist ja auch eine Art, wenn ich das auf eine freundliche Art und Weise mache, dann hilft das auch dem Vertrauensaufbau. Ich kann das, wie ich vorhin schon sagte, auch später tun. Der Hund bringt ja eh ein Paket mit ohne Ende und wenn ich da irgendwas übe, kann es sein, dass es natürlich viel, viel länger dauert, als wenn ich das mit einem jungen Hund, den ich von klein auf habe oder sowas. Ist aber auch nicht immer so. Also das hängt wirklich auch schwer von dem einzelnen Hund ab und wie aufnahmefähig der ist, wie sehr der bereit ist mitzumachen, wie viel Vertrauen der zu Menschen hat. Das ist ja so eine Riesenkiste, ja. Das hängt ja von allen möglichen Sachen ab, ob mein Hund jetzt mit mir kooperieren kann oder nicht. Aber grundsätzlich, wenn er mir gegenüber grundsätzlich offen ist und merkt, okay, jetzt gibt es hier neue Spielregeln und er bekommt die nett beigebracht, gibt es ja überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht von Tag 1 auf eine freundliche Art und Weise mit dem Hund machen könnte, ja. Also das ist klar, natürlich, wenn ich einen Angsthund habe und der ist überhaupt nicht kooperativ in dem Moment, weil er einfach nicht kann, ist das eine andere Geschichte. Ne? Man muss, wie gesagt, es kommt sehr, sehr stark auf den Hund an.
Was sagst du dazu, wenn man sagt ja, wenn ein Hund, jetzt mal im übertragenen Sinne, ein Verhalten, was mich eigentlich stört, 2 Jahre lang durchziehen durfte, dann kann ich nicht erwarten, dass er das innerhalb von 2 Tagen ablegt. Das ist einfach de facto so. Hast du vielleicht so, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, das dauert dann so und so lange oder so und so lange, aber wie sind denn deine Erfahrungen, wenn jetzt Leute zu dir kommen, wie jetzt beispielsweise der Herr aus der Mail heute Morgen, da musst du ja als Trainerin erstmal eruieren, das Verhalten, was der Hund da zeigt, ist erstmal schon mal normal. Das ist nichts, wo man denkt, oh Gott, was macht denn der Hund da, sondern das gehört zum Pubertieren dazu. So, das wäre das Erste. Ich sage mal, der Hund ist 6, 7 Monate alt, der hat also 6, 7 Monate lang vielleicht gelernt, dieses Verhalten zu zeigen, was jetzt anfängt zu stören. Braucht es dann auch 6 oder 7 Monate, das Verhalten zu ändern? Oder wenn ich, wie gesagt, einen Tierschutzhund habe, dessen Vergangenheit ich vielleicht nicht kenne, ich übernehme den Hund, der ist 3,5 Jahre alt, sage ich mal, oder von mir aus auch 5, und der hat 4 Jahre oder 5 Jahre irgendwas gemacht, was mich eigentlich stört. Brauche ich dann genauso lange, um ihm beizubringen, pass auf, Schatzi, hier ist die Grenze? Oder ab wann weiß denn der Hund, okay, hier ist eine Grenze?
Das war tatsächlich früher mal eine Faustregel, ja, dass man immer gesagt hat, ein Hund braucht so lange Zeit, ein neues Verhalten zu erlernen und zu verinnerlichen, wie er vorher schon Chance hatte, das immer wieder zu zeigen. Ich muss sagen, heute stehe ich da, das fällt mir, ich glaube, das steht sogar noch auf meiner Webseite, da muss ich mal drauf gucken. Weil ich meine, die Webseite ist uralt, ja, also die ist irgendwie 14, 15 Jahre alt. Die ist eigentlich schon längst eine neue in der Mache, es ist halt nur eine Zeitfrage. Also die von der Hundeschule, die von Hefifi ist immer auf dem neuesten Stand, aber die von der Hundeschule nicht. Und ich glaube, ich habe das da sogar noch irgendwo stehen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man da tatsächlich kompetent rangeht, mit einem guten Plan rangeht und sowas, dass das viel, viel schneller geht. Ich kann da aber nie irgendwie sagen, so Pi mal Daumen, das ist so, weil das halt so von wahnsinnig vielen Faktoren abhängt. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit meinen jahrzehntelangen Erfahrungen und dem, was ich mittlerweile an Plänen im Kopf habe und weiß, worauf ich achten muss, dahin gehe, oder ob ich das jemandem erkläre, bei dem ich aber nicht 24 Stunden zu Hause sitze, ja, dem ich dann irgendwie eine Stunde Zeit und erkläre und Pläne und Videos und überhaupt, und jetzt machst du das. Und dann kriegst du halt manchmal Videos geschickt, manchmal siehst du es ja auch dann vor Ort und je nachdem, wie es halt ist. Und ich sage, verdammt, habe ich das so erklärt? Und dann dauert es natürlich ein bisschen länger, ja. Dann geht das vielleicht nicht in jeder Situation sofort optimal. Und es muss erstmal überhaupt vielleicht so, auch beim Halter oder bei der Halterin so ein innerer Perspektivenwechsel stattfinden, weg von, oh, ist ja scheiße, was der Hund jetzt macht, hinzu, okay, Moment, jetzt macht er was gut, jetzt muss ich reagieren, damit er das beibehält. Ja, das sind so Dinge, oder darauf zu achten, Entspannung, oder dass das Rundum-Paket, ja, dass der Hund ein bisschen chillen kann und dass er überhaupt das zeigen kann, was ich möchte, die Systematik, ein bestimmtes anderes Verhalten hinzutrainieren und sowas, das hängt von so vielen Faktoren ab, das kann ich nicht sagen. Aber manche Leute überraschen mich auch.
Das heißt aber auch, man muss sich auf keinen Fall schämen, wenn man sich bei dir meldet und sagt, du Sonja, ich hätte da mal ein kleines Problem. Ja, und wie gesagt, ich denke, du urteilst ja auch nicht darüber, welche Grenze derjenige jetzt setzen möchte, solange diese sinnvoll ist. Also eine Grenze zu setzen, der Hund darf nicht vor mir aus der Türe gehen, ist vielleicht jetzt was anderes, als der Hund darf nicht das Filet aus der Pfanne klauen, weil er könnte sich im Zweifelsfall ja auch verletzen. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil damit steht mit Sicherheit kein Hundehalter alleine und du setzt dich dann praktisch mit Hundehalter und Hund zusammen an einem virtuellen Tisch und überlegst, was ist das Problem, seit wann gibt es das Problem und wie kann ich daran arbeiten, um das dem Hund freundlich, verständnisvoll zu erklären, dass ich das nicht möchte. Und dann schicken die Leute dir, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Videos, du schaust dir das an und die kriegen auch immer wieder ein freundliches Feedback, weil wer mit Angst lernt, lernt nicht. Das wissen wir ja nun auch. Das heißt, so funktioniert das und man braucht sich auf keinen Fall zu schämen. Und du sitzt in Bayern und wenn jetzt jemand aus Norddeutschland ein Problem hat, kann er sich trotzdem an dich wenden, in dieser Situation sozusagen.
Ja, klar. Also grundsätzlich schämen muss sich niemand. Also ich hatte auch schon einen Hund, der andere Hunde richtig scheiße fand. Ich hatte auch schon einen Hund, der erstmal, als wir sie gekriegt haben, damals schon drei Hühner irgendwo gekillt hatte oder sowas, ja. Das ist ja, die sind ja Hunde aus zweiter Hand, ne? Und die haben dann eben entsprechende Vorerfahrungen und so. Na, also das heißt, ich weiß schon, wie das ist. Und ich weiß auch, wie blöd man sich fühlt, wenn man einen Hund an der Leine hat, der irgendwie alles anschreit, was irgendwie an der Nachbarschaft gerade vorbeigeht, ja. Das ist nicht angenehm. Schämen muss sich dafür überhaupt niemand. Ja, und dann setzen wir uns hin und schauen, welche Grenzen sind überhaupt notwendig, welches Verhalten kann man irgendwie daraus auch entwickeln. Und es wird natürlich auch ein bisschen, sag mal, die Realität abgecheckt. Wenn jetzt jemand sagt und sagt, ja, ich gehe jetzt 100 Meter, dann bin ich auf dem Feld, aber auf diesen 100 Metern, da zieht mein Hund, weil der mal dringend pinkeln muss. Da sage ich, ja, lass ihn doch. Ja, also das ist wirklich das Ganze ein bisschen so ein Realitätscheck hier machen. Es kann sein, dass sich das stört und natürlich, wenn das eine Dogge ist und die zieht 100 Meter, ist das was anderes, als wenn ich einen Dackel an der Leine habe und der zieht 100 Meter, ja. Aber wenn der Hund halt dringend pinkeln muss und der will dann dahin und das, wir denken, ja, würde ich halt machen lassen, dann gehe ich halt was schneller, ja.
Das heißt also, die Leute teilen dir mit, wo in deren Augen eine Baustelle liegt. Wir hatten ja eingangs gesagt, was zu einer Grenze führen soll, ist von so vielen Faktoren abhängig. Du machst dann praktisch sozusagen den Gegencheck, gibst Anregungen, wie man daheim trainieren kann, weil jetzt in Corona-Zeiten ist das ja nun mal leider persönlich mal wieder möglich, mal wieder nicht möglich. Also wir gehen mal davon aus, dass das Ganze online ist und dass jemand, der aus Hamburg dich um Hilfe bittet, auch nicht mal eben nach Bayern gefahren kommt. Per se nicht, Corona hin und Corona her. Das heißt, man kann durchaus selber dann daheim trainieren. Ja, das heißt, in dem Buch, ich zeige es einfach nochmal, da sind ja auch Beispiele drinnen. Das heißt, wenn ich da bei dir Hilfe suche, ich bin nicht alleine. Du schaust dir das tatsächlich an. Ich bekomme von dir ein Feedback und dieses, das hattest du so schön gesagt, dieser Perspektivenwechsel von Mensch, der soll das lassen zu, das hat er super gemacht. Ich denke, das muss ja auch in den Köpfen der Leute erstmal stattfinden, weil leider ist es so, unser Auge ist eher auf Sachen trainiert, die suboptimal sind, wobei suboptimal immer davon abhängig ist, wer das denn da gerade sieht, hinzu, ich habe eigentlich den besten Hund der Welt und der hat vielleicht eine kleine Baustelle, aber die kriege ich gemanagt, richtig?
Genau so. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, ist immer zu 99% verhält sich so ein Hund am Tag meistens sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich und sehr, sehr gut. Und zwischendurch gibt es halt mal so kurze Situationen, wo wir denken, oh, das war jetzt aber scheiße. Nur sind die einfach so, dass die bei uns im Hirn so hängen bleiben, ja, dass man sich darüber oft so ärgert, dass man die anderen Situationen eigentlich gar nicht sieht. Und was halt bei so einem Gespräch auch mit HundehalterInnen immer so wichtig ist, ist, dass man erstmal immer schaut, kann der Hund das überhaupt leisten, das, was ich möchte? Ich finde das immer
wie so. Wie meinst du das? Also vielleicht wissen, verstehen die Zuschauer, also was soll der Hund leisten können, beziehungsweise wozu soll er überhaupt in der Lage sein? Er sollte in der Lage sein, mich an der Leine zu ziehen. So, richtig. Sag ich mal.
Genau, aber das ist ja eben genau dieses Ding. Wir checken immer erstmal ab, kann der Hund das psychisch und physisch überhaupt leisten, was ich von ihm möchte? Es kommt ganz oft vor, dass Leute zu mir kommen und sagen, eben wie du schon gerade sagst, mein Hund zieht wie blöde an der Leine und ich will, dass das aufhört. Und dann, wenn wir dann darüber sprechen oder ich schaue mir das an, wenn wir uns persönlich treffen oder ich kriege Videos oder sowas, dass ich denke, Moment, der zieht gar nicht die ganze Zeit an der Leine. Manchmal zieht er an der Leine, wenn er anderen Hunden begegnet. Manchmal zieht er an der Leine, wenn eine Katze an ihm vorbeirennt. Oder wenn ein Fahrrad vorbeirennt. Oder der Hund zieht tatsächlich draußen permanent wie irre an der Leine und hat dabei aber eine Körpersprache, die ganze Zeit nur sagt, boah, ich bin hier voll überfordert. Ja, ich komme hier gerade vielleicht eben aus dem Tierschutz oder ich bin halt noch ein Welpe und da draußen fahren dann da die LKW vorbei oder da fährt ein Motorrad vorbei oder da geht eine Autotür oder es knallt irgendwo oder eine Tüte raschelt und der Hund kennt das nicht und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann denkt man, ja, da brauche ich ja Leinenführigkeit jetzt gar nicht üben, sondern da muss ich woanders ansetzen. Und das kommt so oft vor, so unglaublich oft, dass ich erstmal schaue, wie ist denn die psychische und die physische Lage des Hundes? Also psychisch bedeutet, ist er in der Situation, wo ich möchte, dass er sich gut verhält? Ist er da überhaupt angstfrei? Ist er entspannt? Ja, ist es so, ist er ausgeschlafen? Wie viele Hunde bekommen viel zu wenig Schlaf? Wenn ich dann immer sage, so ein erwachsener Hund kann locker mal 18 bis 20 Stunden am Tag ruhen, es muss kein Tiefschlaf sein, aber Ruhe, dann gucken die Leute schon so, aber ich gehe schon zweimal am Tag 2 Stunden spazieren. Und dann sagst du, ja, das könnte vielleicht auch was weniger sein. Ne? Oder wenn ihr mal spazieren geht, dann geht da nicht mal eine Runde, sondern ihr geht mal einen Hin- und einen Rückweg, weil der Hund auf dem Rückweg oft entspannter ist, ja, als wenn ich immer eine ganze Runde gehe. Solche Sachen, dass ich, oder ich habe auch schon Hunde gehabt, die hatten massiven Trennungsstress und die waren aber vormittags 4 Stunden alleine. Und dann kommt Frauchen nach Hause und dann gehen die raus. Wenn Frauchen nach Hause kommt, die Hunde, ja, tralala, endlich, 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 endlich. Und dann kommen sie draußen, haben ein Erregungsniveau ohne Ende. Dann wird alles angekläfft, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Der Hund zieht wie blöde an der Leine. Hat aber wenig mit Training zu tun, sondern mit dem psychischen Zustand des Hundes in dem Moment. Der kann gar nicht anders, weil der so aufgeregt ist. Da kann er nicht an lockere Leine gehen.
Oder das heißt, du eruierst erstmal tatsächlich die Basics. Wie ist der Tagesablauf? Woher kommt vielleicht das da an der Leine zieht? Das ist nicht die Ursache, das an der Leine, sondern das ist ein Symptom für irgendwas. Und wenn man an einer vielleicht ganz anderen Stelle ansetzt, womit man eigentlich nicht gerechnet hätte, dass sich die Problematik, der Hund zieht an der Leine am Geschirr, vielleicht tatsächlich viel schneller lösen lässt, wenn man eben sagt, naja, der Hund ist ausgeruht, der Hund ist lernfähig. Wie gesagt, wenn ein Hund Stress hat oder Angst hat, ist mit Lernen nichts. Ja? Das heißt, das kann dann durchaus schon mal so ein richtig wichtiges Stellschräubchen sein, richtig?
Super oft. Fast immer, muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn ich massives Fehlverhalten habe, spielen fast immer Begleitumstände eine riesengroße Rolle. Oder wenn wir schon bei psychischen Umständen sind. Wie oft habe ich Hunde, die ihren Haltern gegenüber aggressiv reagieren? Und wenn man dann halt mal so darüber spricht, dann merkt man häufig, dass es eigentlich durch den unschönen Umgang der HalterInnen mit dem Hund liegt. Ja, das heißt, dann ist zum Beispiel dem Hund irgendwie anfangs immer Fressen weggenommen worden, weil das muss man ja machen, so als Rudelführer und sowas. Und irgendwann hat der Hund mal gesagt, ey, Moment, lass mich mal in Ruhe fressen und hat vielleicht angefangen, anfangs sich anzuspannen. Dann vielleicht hat er irgendwann geknurrt, dafür hat er noch ein paar mitgekriegt. Dann, ja, knurren geht nicht, ja, die will aber hier in Ruhe fressen, dann schnappe ich vielleicht mal. Na, und das geht dann wirklich wie so eine Gewaltspirale, ja, bis der Hund dann tatsächlich irgendwann richtig zubeißt. Und da merkt man auch so, ja, dass dieser Umgang muss aufhören und stattdessen muss systematisches, nettes Training stattfinden. Und das sind nur die psychischen Sachen. Es gibt aber auch physische Hunde, die Bauchweh haben, die manche Sachen nicht vertragen, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Juckreiz haben, die vielleicht offene Ohren haben, Gelenkschmerzen, irgendwas, ist völlig wurscht was, ja. Die fühlen sich körperlich nicht wohl. Die können manchmal das Verhalten, was ich von denen will, nicht zeigen. Wenn ich Heuschnupfen habe, ich hatte früher ganz, ganz, ganz schlimmen Heuschnupfen. Und dann hatte ich zwei kleine Kinder im Haus. Und wenn die dann irgendwas von mir wollen, Mama hier, Mama da, und dann hast du Heuschnupfen und die juckt alles und das, dann bist du völlig nicht in der Kappe. Dann hast du so eine kurze Lunte, ja. Und wenn dann irgendeiner was von dir will, und dann kann es auch mal sein, dass du rumplärst oder schreist, obwohl du das eigentlich normalerweise nicht tun würdest. Und das ist bei unseren Hunden genau das Gleiche. Ja? Wenn die sich irgendwie unwohl fühlen, dann haben die einfach nicht genügend Raum im Kopf und im Körper, um darauf zu achten, ob jetzt die Leine locker ist. Das ist dem Moment vielleicht scheißegal. Vielleicht ist es je nachdem, nach Hund, je nachdem, wo die Schmerzen oder so liegen, vielleicht ist denen das sogar angenehm, wenn die sich in die Leine hängen, weil das irgendwo irgendwelche Entlastungsgeschichten mit sich bringt. Nicht immer. Na, also es kann auch genau das Gegenteil passieren, gerade wenn ich ein Halsband habe und der Hund zieht daran, dass es sich tatsächlich ganz schwer auf die Halswirbelsäule auswirken kann. Aber das sind so Sachen, ne? Also psychisch, physisch, Ernährung spielt auch eine Rolle. Wenn ich mich als Mensch den ganzen Tag von Junkfood ernähre, dann verändert das was in meinem Verhalten. Und das tut es beim Hund auch. Ja, es gibt Hunde, die reagieren nicht so gut auf Kohlenhydrate. Es gibt andere Hunde, die reagieren sehr, sehr gut auf Kohlenhydrate und können auf einmal mit einem halbwegs gleichbleibenden Glukosespiegel über den Tag viel, viel mehr Selbstbeherrschung aufbringen. Ja? Also das sind so Dinge, das muss ich ausprobieren. Das ist extrem individuell Ernährung.
Das ist jetzt ein super Thema, weil ich sag mal, wenn sich jemand jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzt, der Hund auch dann unerwünschtes Verhalten aufgrund des Trainings mittels positiver Verstärkung sein lässt, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass jeder Hund A, das Verhalten überhaupt zeigt, also offensichtlich manche Sachen zeigt ein anderer Hund gar nicht, und dass es vielleicht bei dem einen die Tatsache war, der hatte unter Trennungsstress gelitten, das andere die Tatsache war, der Hund verhält sich so, weil er vielleicht Schmerzen empfindet. Oder weil vielleicht die Ernährung zu überdenken ist. Das heißt, das ist schon eine, ja, ich sag mal, Detektivarbeit, die ich dann da leisten muss, richtig?
Ja, im Endeffekt schon. Ich meine, im Laufe der Jahre hast du natürlich so eine Art innere Checkliste. Also das ist wirklich, ich habe es jetzt nicht tatsächlich gar nicht so aufgeschrieben. Es ist schon so ähnlich wie im Buch, dass ich immer diese Sachen immer erstmal komplett abklapper. Und wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann hast du ganz schnell so bei bestimmten Formulierungen, bei irgendwas, was er sagt, wo du direkt hier oben merkst, so ping, 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 Moment, da muss ich jetzt nochmal reinhaken. Das ist eine Sache der Erfahrung mit der Zeit. Ja, also das, was ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende, gebe ich ein Seminar für HundetrainerInnen, und da gehen wir tatsächlich echte Fälle nach und nach durch, und ich habe relativ wenig Infos denen rübergebracht, und die müssen dann tatsächlich erstmal rausfinden, wo eigentlich das Problem liegt. Ja, und das ist genau das, wie das im Kundengespräch dann eben hinterher auch der Fall ist. Und das ist etwas, was man im Laufe der Zeit wirklich, wirklich lernt und wofür man dann auch wirklich ein Gespür kriegt.
Jetzt gibt es natürlich, Entschuldigung, auch Hundehalter, die sagen, ja, eigentlich stört mich das, zum Beispiel der Hund jagt wild, aber man muss den Hund ja auch mal Hund sein lassen. Ist das letzten Endes nichts anderes als eine nette Ausrede dafür, dass ich an einem potenziellen Problem vorbeischaue? Oder was sagst du denn dazu? Zu diesem Spruch, ja, man muss den Hund ja auch mal Hund sein lassen. Wie ist deine Einstellung dazu?
Also grundsätzlich finde ich den Spruch gut, ja. Also mein Hund darf gerne mal einfach das machen, was er machen möchte. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir anfangs gesagt haben, ja. Solange er sich selbst und andere nicht irgendwie gefährdet oder halt massiv nervt, ne. Und natürlich, wenn der da irgendeinem Wild hinterher rennt oder sowas, dann kann das durchaus sein, dass dieses Wild gefährdet wird. Wenn ich jetzt einen kleinen Chihuahua habe und er rennt da mal 20 Meter und dann springt dann davor irgendwie das Rotwild auf und hustet dreimal, dann ist es weg. Ja, dann ist natürlich die Gefährdung eine andere, als wenn ich halt einen Hund habe, der dem Wild tatsächlich wirklich nachstellen kann. Also so ein bisschen, das heißt nicht, dass ich den Chihuahua das immer machen lassen würde, weil das, was er halt dann vielleicht mit dem Wild macht, das macht er vielleicht zu Hause dann mit der Katze und am Auto auch. Ne? Und da sieht die Sache vielleicht auch mal ein bisschen anders aus, je nach Katze. Aber grundsätzlich, man muss den Hund auch mal Hund sein lassen, ist jetzt kein Grund dafür, andere oder den Hund zu gefährden.
Super, und dann gibt es ja auch noch diesen netten Spruch: Ja, ein Klaps hat ja noch nie geschadet. Ich sehe das vielleicht anders. Ich bin da ein bisschen sehr skeptisch. Und was sagst du Leuten, die dir dann sagen, ja, also da hat er dann einen Klaps bekommen. Was sagst du dann?
Ja, ein Klaps schadet, ne? Ich sag mal, das heißt nicht, dass jeder Hund darunter direkt zusammenbricht. Vielleicht habe ich ja auch manchmal einen Hund, der ist leicht einzuschüchtern und der schnell versteht, wofür dieser Klaps war, ja, also dann kann das auch mal sein, dass das in dem Moment funktioniert. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es nie funktioniert, ja. Und die Sache ist aber die, dass wenn es nicht sofort funktioniert, dass das ganz massive Nebenwirkungen haben kann. Und wir reden ja in der Regel ja gar nicht von einem Klaps. In der Regel reden wir entweder vom Leinenruck oder ich drücke den Hund auf den Boden oder ich kippe ihm Wasser ins Gesicht. Oder ich schmeiße ihn auf den Rücken oder ich zwick ihn hinten, pitche ich ihn in die Seite oder sowas. Sondern es gibt ja viele Hunde, die, wenn ich ihnen irgendwie einen Klaps versetze, so ein Ey, oder sowas, die sagen, ja, ist ja gut. Ja. Aber es gibt eben auch Hunde, die brechen wirklich darunter zusammen, weil die denken, was wir sind jetzt schon wieder. Und da sind wir aber bei dem Problem, was ist denn, wenn der Hund das nicht sofort versteht? Nehmen wir mal den blöden Leinenruck. Ja, wenn man es immer noch sagt, nein, dann geht er schon irgendwann an lockerer Leine. Mal abgesehen von diesen Dingen, die ich vorab natürlich abtesten muss, kann der überhaupt draußen an lockerer Leine gehen? Schafft er das? Und ich versuche dann zu sagen, der kann das schon, jetzt ruck ich mal kräftig. Dann habe ich immer ein Problem, weil wenn ich sowas strafen möchte, also strafen im Sinne von Einschüchterung und Schmerzen, ja, dann habe ich immer das Ding, ich müsste ihn immer strafen, immer wenn er an der Leine zieht. Das heißt, ich musste immer rucken. Und zwar auch dann, wenn ich gerade auf dem Weg zum Bäcker bin und ich habe es eilig. Auch dann, wenn ich gerade aus der Haustür rausgehe. Auch dann, wenn ich zu meinem Auto gehe und wenn ich wieder zurückgehe. Auch dann, wenn ich eigentlich in mein Handy gerade reingucke und eigentlich überhaupt gar keinen Bock habe. Auch dann, wenn meine Nerven gerade so gut sind, ich denke, ach komm, ja, das lasse ich ihn einfach ziehen. Ich müsste es immer tun. Aber bitteschön, wer macht das schon? Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht wirklich zu schaffen. Weil da bin ich genervt, der Hund ist genervt. Der Hund weiß ja deswegen noch lange nicht, was lockere Leine gehen heißt. Er weiß nur, zwischendurch ruckt es. Und wir erwarten vom Hund, dass er dann irgendwie herausfindet, wann es ruckt. Das ist ja total schwierig. Dann kommt noch mit dazu, ich müsste den ja eigentlich jedes Mal sofort strafen, sobald sich diese Leine spannt. Aber manchmal bin ich halt genervt, dann warte ich 10 Sekunden, jetzt vielleicht geht der hier doch nur langsam und dann zieht man irgendwie mal so halbherzig. Oder ich gehe irgendwie 10 Minuten, dann stört es mich nicht und dann tut es weh im Arm und jetzt stört es mich, ja, und dann mache ich es dann halt dann. Oder es ist ja auch so, wenn ich einen richtigen Ruck mache und ich ziehe meinen Hund nicht nach hinten, dann muss ich, um zu rucken, die Leine immer erstmal locker lassen. Und dann ist die Leine locker und dann rucke ich dran und dann hat der Hund in dem Moment aber eigentlich nichts falsch gemacht. Ne? Und dann ist auch immer die Frage, wenn ich meinen Hund jetzt zurückziehe, wer lässt denn dann die Leine locker? Das ist doch nicht der Hund. Der Hund weiß nicht, was er machen muss, damit die Leine wieder locker ist, weil ich habe ihn ja gezogen, das hat er ja nicht von sich aus gemacht. Das heißt, er lernt dadurch auch nichts. Dann kommt noch mit dazu, ich müsste eigentlich so kräftig rucken, dass er nie wieder auf die Idee kommt, auch nur 1 Zentimeter lang wirklich zu ziehen. Kann ich ja schon mal gar nicht, weil die meisten Hunde in der Regel ja gar nicht wissen, warum gerufen wird. Also ist es, weil er jetzt atmet oder weil er nach rechts guckt oder weil er die linke Pfote hebt oder sowas, ja. Und wenn ich das aber mache, müsste ich eigentlich so heftig strafen, dass er damit sofort aufhört. Sofort. Weil ansonsten gewöhnt er sich ja auch mal an diesen Ruck oder dass es da irgendwo, dass es einen Leinimpuls gibt. Ja, diese Beschönigung kann ich aber gar nicht haben. Ja, und dann. Ja, es ist wirklich so, dass der Hund dann eben nicht unbedingt immer schnallt, wofür es gemacht wird. Und dann muss es so heftig sein, dass er sofort damit aufhört, damit er sich nicht daran gewöhnt. Aber es darf auch nicht so heftig sein, dass der Hund dann anfängt, mir gegenüber meine Verhalten zu zeigen. Weil dann mache ich nämlich die Leine ab und der Hund sagt hier, 1,5 Meter um die Tussi rum, ich bin ja nicht bescheuert, ich bin jetzt weg. Und dann kann ich mal gucken, wie ich wiederkomme. Weil sobald ich an der Leine bin, wird es wieder unschön. Dann wird er sich nicht so dringend anleinen lassen. Der ist ja nicht blöde, ne? Und das sind alles so die Sachen, die halt damit mit reinspielen. Diese Strafen eigentlich echt Nebenwirkungen haben beim Hund, weil er sie nicht schnallt, weil er denkt, es ist in meiner Nähe irgendwie ungemütlich. Manche Hunde brechen wirklich darunter zusammen, gehen komplett in Meideverhalten. Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen, der hieß, Strafen lehren keine Fähigkeiten, sondern Strafen lehren Meideverhalten. Aber Meideverhalten heißt ja noch lange nicht, dass mein Hund sich dann so verhält, wie ich das gerne möchte. Ja? Weil wenn er versucht, dem Leinenruck zu entgehen, dann muss er erst mal rausfinden, wie kann er das überhaupt? Das ist gar nicht so einfach.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es kann durchaus passieren, dass auch im Training, wir reden immer, wenn wir vom Training reden, Training mittels positiver Verstärkung, dass der Hund, ich sage jetzt einfach mal, nicht verstanden hat, worum es geht. Also dass er sagt, wie meinst du das jetzt? Was mache ich dann, wenn der Hund einen Fehler macht im Training, wenn ich ihm beispielsweise, bleiben wir jetzt mal bei dem, bitte gehe an lockerer Leine, was kann ich als Zweibeiner denn dann tun, um mich dem Hund besser verständlich zu machen, auf die freundliche Art und Weise?
Genau, also als erstes versuche ich tatsächlich mein Training mal so zu gestalten, dass der Hund möglichst wenig Fehler machen kann, damit er überhaupt erstmal checkt, wie ist es denn richtig. Und dazu gehört, egal um welches Fehlverhalten es erstmal geht, grundsätzlich Management, das heißt, solange mein Hund noch nicht verstanden hat, was ich von ihm möchte, gehe ich hin und verändere die äußeren Umstände so, dass mein Hund möglichst wenig Fehlverhalten zeigt.
Könnte das bedeuten, dass ich das lockere Leinentraining im Wohnzimmer anfange zu üben?
Zum Beispiel, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also grundsätzlich erstmal so, wie gesagt, egal um was es geht. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der auf andere Hunde empfindlich reagiert, halte ich genügend Abstand, dass er andere Hunde höchstens mal aus der Entfernung sieht. Es sei denn, ich trainiere in dem Moment, ja, dann kann ich schon näher rangehen. Aber grundsätzlich erstmal im Alltag, wenn ich einen Hund habe, der massiv Trennungsstress hat, dann muss ich halt versuchen, den Alltag so zu gestalten, dass er möglichst wenig unkontrolliert alleine bleibt. Bei der Leinenführigkeit, weil es schafft kein Hund von Anfang an, dann locker alleine zu gehen, gehe ich immer hin und ich etabliere einen Freizeit- und einen Arbeitsmodus. Und Freizeitmodus heißt, du darfst jetzt auch ziehen, da passiert dir nichts. Und damit das halt nicht so unangenehm für alle Beteiligten ist, kann ich zum Beispiel einen Geschirr-Ruckdämpfer dazwischen, ja, dass wenn mein Hund da irgendwie die Leine springt, dass es mir nicht direkt die Wirbelsäule raushaut. Oder ich nehme halt eine längere Leine, weil viele Hunde kommen mit einer längeren Leine besser klar und haben da einfach irgendwie so einfach einen besseren Radius. Oder ich gehe irgendwo hin, wo es nicht ganz so super aufregend ist. Wenn ich weiß, da vorne dann am Waldrand, da ist immer wild und mein Hund tilt total aus. Oder ich gehe hier durch die Nachbarschaft und weiß, alle 3 Meter habe ich so einen bellenden Zaun und mein Hund kann da nicht mehr und erschreckt sich oder bellt zurück. Ja, dann versuche ich das im Moment zu vermeiden und gehe irgendwo spazieren, wo ich weiß, ah, hier kann er was schnuppern. Da kommt da was runter, da hält er auch mal ein bisschen inne. Und das heißt, ich versuche das so zu verändern. So, und dann gibt es einen Arbeitsmodus. Also Freizeitmodus so für, sag mal, Anfang locker mal 90-95% der Zeit. Oder eben auch, wenn ich mal zum Bäcker muss und ich habe es eilig, ja, damit mein Hund eben versteht, wann wird an der Leine gezogen und wann nicht. Im Freizeitmodus darf er das. Im Arbeitsmodus hänge ich die Leine anders ein. Also zum Beispiel, wenn ich sonst am Steg, Rückensteg, am Geschirr hinten einhänge, kann ich zum Beispiel vorne am Hals einhängen oder hier vorne an der Brust oder so, je nachdem, wie das mit den Ringen und so funktioniert. Und da arbeite ich ja so, dass die Leine in der Regel nicht gespannt ist. Na, dann kann ich das auch anders einhängen. Hauptsache der Hund merkt, na, Moment, die Leine ist jetzt anders. Und dann fange ich, wenn es sein muss, tatsächlich im Wohnzimmer an. Das heißt, ich gestalte das so, dass mein Hund tatsächlich in diesem Moment das Verhalten zeigen kann, was ich möchte. Das heißt, ich hänge Leine in Arbeitsmodus, habe ordentliche Belohnungen dabei, die für den Hund belohnend sind. Das ist bei der Leinenführigkeit, wenn ich, sag mal, normal motivierten Hund habe, durchaus auch häufig Futter. Futter ist super, weil das kann ich ganz klein machen, wenn es extrem gut riecht. Da kann ich häufig mit belohnen. Und jede Belohnung, eine Futterbelohnung auch, ist für den Hund eine Info darüber, was ich gut finde. Und anfangs kriegt er halt viele davon, damit er möglichst schnell lernt. So, und dann fange ich halt im Wohnzimmer an und dann drehe ich mich mal und sage, ach komm, geh mal mit. Und wenn er sich dann so ein bisschen so in meine Richtung orientiert, mal 1-2 Schritte mitgeht, gibt sofort ein Leckerchen. Dann drehe ich mich in eine andere Richtung, so, ach komm, geh mit, lade ihn freundlich ein, gib sofort ein Leckerchen. Dann fange ich vielleicht mal an, im Garten zu üben. Oder wenn das schon geht, draußen vor der Straße, einfach nur mal ein paar Schritte auf und ab gehen. Und immer wenn ich fertig bin mit dieser Mini-Einheit, vielleicht von einer Minute auf zwei anfangs, geht sofort wieder Freizeitmodus rein.
Das heißt, ich hänge dann aber auch tatsächlich bewusst die Leine vom entweder hier oder hier an den letzten Rückensteg Anhänger. Das heißt, genau. Dieses Abschnallen, nenne ich das jetzt mal, ist für den Hund zum einen ein Sichtsignal und er wird anders eingehakt, dann weiß er, aha, ich bin jetzt aus dem einen Modus sozusagen entlassen worden, ich bin jetzt im Freizeitmodus.
Genau.
Und wichtig ist also, wenn ich es auch richtig verstanden habe, eben ja, punktgenau zu belohnen. Also genau da, jetzt ist die Leine locker und genau dann gibt es einen Keks. Und nicht erst, wenn ich jetzt doch nochmal 10 Meter weitergegangen bin und vielleicht auf diesen 10 Metern die Leine eben nicht mehr locker ist. Das heißt, ich muss genau auf mich selber achten, punktgenau richtig dann zu belohnen.
Genau, wenn wir jetzt bei der Leine
vergessen. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn die Leute dir dann die Videos schicken, dass du vielleicht auch siehst oder vielleicht sehen die das ja sogar selber. Hoppla, so zeitgenau war ich dann vielleicht doch nicht. Und das merkt der Hund, wenn es nicht zeitgenau ist, richtig?
Das mit den Videos ist zum Beispiel total super, weil man die selber nämlich auch nochmal angucken kann. Du glaubst gar nicht, wie oft es sogar mir noch passiert, dass wenn wir für Fifi Dreharbeiten oder sowas sind, dass ich mir das hinterher angucke und denke, ah, oh Mist, da hast du einen Timingfehler drin. Hast du gar nicht gemerkt. Na, also sowas passiert sogar mir noch. Ja, das passiert anderen Leuten natürlich auch. Deswegen sage ich auch mal, schaut erst mal selber nochmal rein. Guck mal, wie ist das bei euch? Aber grundsätzlich ist es so, ja, ich belohne, bevor der Hund sich in die Leine reinhängt. Also es gibt so viele Leute, die lassen den Hund ziehen, dann bleiben sie stehen, dann lässt der Hund die Leine locker und dann kriegt er einen Keks. Und der Hund ist super, oh, ich muss ziehen, dann bleibt sie stehen und wenn ich dann locker lasse, dann kriege ich einen Keks, das ist ja toll. Na, dann habe ich diese Stop-and-Go-Zieher ja total schnell. Das heißt, ich belohne, bevor der Hund in die Leine reinrennt. Und zwar immer und immer und immer wieder. Also, weil das belohnt ihn fürs lockere Leine gehen und es verhindert auch, dass der Hund in diese Leine reinrennt, weil ich halt rechtzeitig meine Hand runternehme.
Und deswegen das kleinschrittige Aufbauen, dass auch ich als Zweibeiner die Chance habe, dass das Timing passt. Also ich merke selber bei meinen Hunden, dass das Timing nicht immer passt, ja. Wenn wir da Übungseinheiten machen. Deswegen kann ich nur zustimmen, wenn man das filmt, sieht man, oh Mann, ja, wir machen das nochmal. Ist einfach so ein Fehler passieren. Und da sollte sich der Hundehalter auch echt nicht für schämen. Es ist ja schon der richtige Schritt, wenn er Hilfe sucht bei einer Trainerin und sagt, ich möchte gerne an diesem Problem, wie ich nenne jetzt einfach mal Problem, weil was ein Problem ist, ist immer total individuell, dran arbeiten. Das heißt, er bekommt das Feedback und im Idealfall sieht er selber, hoppla, mein Timing war nicht richtig. Korrekt?
Genau. Ja, also das ist natürlich der Optimalfall. Und dann kommt natürlich immer dann direkt die Frage, ja, aber was mache ich denn, wenn er dann zieht? Weil das ist ja auch wichtig. Ja, was mache ich, wenn mein Hund an mir hochspringt? Was mache ich, wenn mein Hund dann einen anderen Hund anbellt oder sowas? Und da sage ich immer, da sind wir immer bei den Abbruchsignalen. Aber auch die werden sehr freundlich aufgebaut. Zum Beispiel...
Erklär bitte ganz kurz, was ein Abbruchsignal ist.
Das heißt, ich sage meinem Hund, stopp, Moment. Ich kann mir überlegen, will ich ein Signal, dass er anhält? Will ich ein Signal... was ich sage, okay, ich führe dich jetzt hier weg oder was auch immer. Ja, aber das baue ich eben auf. Und bei der Leinführigkeit kann ich entweder einen Stopp üben oder ich gebe eben vorher ein Signal, zum Beispiel langsam und langsam, als wir beiden jetzt gleich stehen und dann drehen wir um und gehen erst mal ein paar Schritte, bis ich merke, oh, du bist wieder da und du kannst wieder Belohnung annehmen und es ist nicht mehr so aufregend. Und dann drehen wir uns erst wieder um, gehen in die Ursprungsrichtung. Und wenn der Hund dann weiter an lockerer Leine geht, also nicht erst wieder zieht und locker lässt und dann wirklich mit mir an lockerer Leine geht, dann kriegt er wieder einen Keks. Ne? Also das sind so Signale, die gebe, sage ich dem Hund vorher, nach dem Motto, okay, anhalten, stopp, was auch immer, wir drehen jetzt gleich zusammen um. Oder auch, wenn da irgendwie die Katze irgendwo da steht, dass ich sage, stopp, bleib stehen. Und stopp ist ja für viele Hunde viel, viel einfacher, als sich hinsetzen oder umgucken oder was der Teufel irgendwas machen, sondern einfach nur vier Pfoten anhalten.
Egal, was der Hund macht, Hauptsache, er bewegt sich nicht mehr. Das ist Stopp, richtig?
Genau. Und das kann ich ja total nett aufbauen, ja? Das ist überhaupt gar kein Ding, ja? Einfach mal so eben einem Hund mal sagen, Stopp, und dann wird er zum Beispiel direkt gucken, so, hä, was will sie? und dann schmeiße ich ihm Goodie dazu, da wo er gerade ist, ohne dass er zu mir herkommen muss. Sowas kann ich total schnell aufbauen und dann bringe ich halt Ablenkungen rein, wie immer, ne? Systematisches Training. Und dann kann ich ihn da in diesem Moment abbrechen, aber ich mache das auf eine nette Art und Weise. Und wenn ich halt einmal habe abbrechen müssen, dann ist es halt wichtig, dass ich dann überlege, okay, Moment, das war zu schwer. Also muss ich jetzt im nächsten Fall das Ding mal einmal kurz ein bisschen leichter gestalten, dass mein Hund wieder checkt, was ich eigentlich von ihm will.
Das heißt, es ist beim systematischen Training, wenn man sozusagen einen kleinen Schritt wieder zurück macht. Also ich sage mal, man ist vielleicht bei Step 7, Abbruchsignal, und man sagt, okay, ich gehe lieber jetzt zurück zu Schritt 5. Das hat super geklappt. Dann klappt auch 6 wieder und dann gehe ich G7
genau.
sozusagen an.
Genau.
Das ist auch nicht schlimm.
Genau. Ich finde das, da fällt mir gerade noch mal ein, ich wäre das immer bei der Leinenaggression. Wenn da ein anderer Hund zum Beispiel auf mich zukommt und ich übe mit meinem Hund, er schaut den anderen Hund an, kriegt einen Keks von mir, dann schaut den anderen Hund an, er schaut zu mir, kriegt einen Keks von mir und es kommt irgendwann, also es wird ganz schnell, dass der Hund den anderen anschaut und dann mich anschaut. Das ist Trainingsfrage. Aber wenn der andere sich annähert, kommt dann oft der Punkt, wo der andere guckt und ich muss meinen schon intensiver ansprechen, damit er die Belohnung wahrnimmt. Vielleicht frisst er sie gerade noch so, aber schon hektischer und ich merke, okay, jetzt kippt's. Ja? Und dass er dann sagt, okay, das wird jetzt zu viel, also kann ich meinem Hund jetzt auch sagen, nee, wir gehen jetzt raus aus dieser Situation, so ein Gimmick-Signal zum Beispiel aufbauen, komm, wir drehen jetzt noch ein Stück um. Und dann merke ich mir, dass viele Leute sagen, ja, aber dann laufe ich ja weg. Wo ich dann immer sage, nein, du musst nicht weglaufen. Du brauchst vielleicht 5 Meter mehr Abstand. Das heißt, du gehst mit deinem Hund die 5 Meter weg. Vielleicht ist da eine Garageneinfahrt, wo du reingehen kannst, sodass der andere Hund vorbeigehen kann. Vielleicht gibt es einen anderen Feldweg. Vielleicht gibt es eine Wiese, wo du reingehen kannst. Vielleicht kannst du dich auch irgendwo so halb hinter ein Auto stellen, dass die Bedrohung für deinen Hund nicht so groß ist. Und dann übst du weiter. Du rennst nicht weg, solange dein Hund noch mitmacht und noch mitmachen kann. Na, man merkt ja, irgendwann wird er vielleicht hippelig und sagt, nee, mir reicht jetzt für heute, wir gehen lieber nach Hause, dann gehe ich nach Hause. Aber wenn ich gerade noch so dran bin und mein Hund ist so, ja, okay, das war jetzt zu viel, aber wir können auch ein Stückchen weggehen und dann kann ich weiter üben. Also ich muss nicht jedes Mal wegrennen. Na, also das ist mir ganz, ganz wichtig, in so einer Situation zu sagen, weil ich das immer wieder höre, so dieses, ich muss dies vermeiden und jenes vermeiden. Ja, ich vermeide es, dass es meinem Hund zu viel wird. Aber bis dahin kann ich ja ganz normal arbeiten.
Also das heißt, ich sollte zum einen als verantwortungsvoller Hundehalter erstmal an der Hand Körpersprache sehen, wie ist mein Hund denn drauf? Ist er entspannt? Ist er angespannt? Hat er vielleicht Angst? Anspannung bedeutet nicht automatisch Angst. Wenn er Angst hat, wissen wir, in dem Moment kann er nicht lernen. Funktioniert nicht. Bei Angespanntheit ist es grenzwertig. Der Idealfall ist, der Hund ist entspannt. Das muss ich als allererstes wissen. Dann muss ich für mich klar definieren, welche Grenze ist mir als Hundehalter wichtig und welche Grenzen sind überlebenswichtig für die Umwelt und für meinen Hund. An denen sollte ich wahrscheinlich zuerst arbeiten, weil es ist immer Safety first. An einer Grenze, die ich nicht unbedingt immer einhalte, weil mal ist es ja witzig und mal nicht, die sollte ich erst gar nicht aufbauen. Weil wenn ich eine Grenze freundlich setzen möchte, dann ist das eine Grenze. Und dann gilt die ein Hundeleben lang. Ich möchte nicht, dass mein Hund mein Auto zerfetzt, sage ich jetzt einfach mal, dann gilt das. Ich möchte nicht, dass mein Hund die Wurst vom Tisch klaut, dann gilt das. Wenn ich das nicht durchziehe, brauche ich die Grenze nicht zu setzen, weil das letzten Endes meinen Hund nur verwirrt. Es gibt viele Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen. Ich zeige gerne auch noch mal das Buch, weil das wird hier auch alles super beschrieben. Ich habe es mir wirklich durchgelesen. Nein, es ist vor allen Dingen so beschrieben, dass man es versteht. Man muss kein Hundetrainer sein, um das zu verstehen. Es sind viele Beispiele drin in dem Buch von dir. Und ganz wichtig ist auch, dass Leute, die ein Problem vielleicht haben, ich mag das Wort Problem nicht, die gerne eine Grenze freundlich setzen möchten, sich aber dann doch nicht sicher sind, wie sie das tun können, sich auf jeden Fall an dich wenden können, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Überhaupt kein Ding.
Und dann weiß ich, du hast auch noch ein kleines, weil mit Leckerchen und Belohnung läuft das Leben besser, du hast auch noch für unsere Zuschauer ein kleines Leckerchen vorbereitet. Magst du bitte kurz sagen, was das ist?
Ja, ich habe dir ja vorhin einen Link geschickt, und zwar, wenn man über diesen Link auf unsere HeyFifi-Seite geht, dann erhält man, wenn man sich da anmelden möchte, automatisch 10% auf eine Jahresmitgliedschaft. Man kann aber auch tatsächlich die Seite erstmal einfach so besuchen. Wir haben da auch Videos kostenlos stehen und die Artikel und die Podcasts, die kann man sich da auch einfach mal kostenlos einhören und mal gucken und sowas. Und das heißt, nur wenn man halt dieses Gesamtpaket an Filmen und was halt so alles dazugehört und sowas haben möchte, dann könnte man sich über diesen Link anmelden und erhält dann automatisch Rabatt.
Genau, der Link und alles auch zu deiner Person steht nochmal unter dem Video auf deiner Seite von der Mein Herz bellt. Für heute möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute mit Sonja Mayburg, das war eine freudsche Fehlleistung, Sonja Mayburg, der Autorin von Lass das freundlich Grenzen setzen, gesprochen. Ganz lieben Dank, Liebes, und ich freue mich, wenn wir nochmal ein neues Interview machen.
Definitiv machen wir. Ciao!